du, ja genau du, schnall dich an und halt dich fest, denn hier kommt dein neuer Lieblingspodcast.
Wir präsentieren dir Trommelwirbel, Applaus und Konfettiregen bitte. Faltenalarm. Vergiss mal für einen Moment den ganzen Quatsch über Anti-Aging und das Diktat der Jugend. Bei uns geht's um dich und dein unfassbar geiles Leben, egal wann du geboren wurdest. Wir reden Tacheles über alles, was uns Frauen bewegt, begeistert und manchmal auch zum Haare raufen bringt. Von den kleinen Alltagsdramen bis zu den großen Glücksmomenten, von skurrilen Beauty-Trends bis zu den besten Lifehacks. Bei uns kommt einfach alles auf den Tisch. Und das mit ordentlich Charme, einer Prise Selbstironie und ganz viel Herz.
Egal, ob du gerade einen kleinen Motivationskick brauchst, dich fragst, ob nur du diese eine verrückte Sache erlebst oder einfach mal wieder so richtig lachen möchtest, während du das Leben feierst. Faltenalarm ist dein perfekter Begleiter. Wir sind hier, um dir zu zeigen, das Leben wird mit jedem Tag spannender, schöner und ja, auch witziger.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Faltenalarm. Ich bin Sarah und heute mal ganz ohne die liebe Mona, aber dafür habe ich jemanden ganz anderen mitgebracht, aber dazu kommen wir gleich. Denn heute tauchen wir tief in ein Thema ein, das uns alle angeht, auch wenn wir es oft verdrängen. Brustkrebs. Stell dir mal vor, du bist in einem Raum mit 7 weiteren Freundinnen, Kolleginnen oder Familienmitgliedern. Statistisch gesehen ist eine von ihnen die Person, die im Laufe ihres Lebens die Diagnose Mammakarzinom erhalten wird. Jede 8. Frau in Deutschland ist betroffen. Mit jährlich über 70.000 Neuerkrankungen ist Brustkrebs die häufigste Krebsart bei uns. Und genau deshalb wollen wir heute zuhören. Wir wollen dieser Realität ein Gesicht, eine Stimme und vor allen Dingen eine Perspektive geben. Wir haben heute eine neue Gaststimme bei uns im Podcast, die diesen Weg gegangen ist und bereit ist, uns in ihre Geschichte mitzunehmen. Und damit hallo und herzlich willkommen, Carola.
Hallo. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Und ich bin schon ganz gespannt auf die Fragen, die ihr so habt und wie das so sein wird, mit euch zu podcasten.
Ja, das ist schön. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und die Mona und ich, wir haben uns im Vorgang so ein paar Gedanken darüber gemacht, wie machen wir das Ganze jetzt, um so ein bisschen auch den roten Faden einfach zu behalten und haben jetzt einen ersten Teil an Fragen mitgebracht, wo es um die Diagnose geht und wie wichtig es nun mal ist, Vorsorge zu betreiben. Und wenn es für dich okay ist, starten wir jetzt einfach mal. Die Fragen sind eigentlich ganz easy, erstmal aufgebaut. Und ja, ich habe versucht, die Fragen so zu stellen, dass auch ihr, liebe Hörerinnen da draußen, die jetzt vielleicht noch überhaupt keine Berührungspunkte mit Brustkrebs hattet, hoffentlich alle Antworten kriegt, die ihr so gerne hören möchtet. Also wenn es für dich okay ist, starten wir?
Ja, auf jeden Fall.
Prima. Also, kannst du dich an den Moment erinnern, als du gemerkt hast, dass etwas nicht stimmt, beziehungsweise an den Moment, als du die Diagnose bekommen hast?
Oh ja, ich glaube, diesen Moment vergisst keiner von uns. Das war damals im August 2018, also mittlerweile 7 Jahre her. Und da ich familiär vorbelastet bin, habe ich natürlich immer schon selber abgetastet und bin regelmäßig zur Vorsorge gegangen, wie sich das gehört, und habe im August 2018 typisch unter der Dusche den Knoten getastet. Bin dann auch den ganz normalen Weg gegangen zum Frauenarzt, der dann erstmal nichts getastet hat und auch meinte, da ist zu 99% gar nichts mehr, aber dennoch glücklicherweise eine Überweisung in die Radiologie gegeben hat, wo ich dann zur Mammographie war und auch zum Sono, also zum Ultraschall. Und da habe ich auch relativ schnell einen Termin gekriegt, ich glaube innerhalb von 2 Wochen oder so, und von dem Moment an war es dann klar. Also nach der Mammographie und dem Ultraschall stand fest, das ist Krebs. Beziehungsweise da ist was, was da nicht hingehört. Und das ist was, was ganz viele Krebspatientinnen sagen. Man selber weiß, dass es nicht gut ist. Also ich hatte vorher schon die ein oder andere Zyste und da weiß man, ach, das ist nur eine Zyste, das ist nicht schlimm und das fühlt man auch. Und wirklich sicher, dass es Krebs ist, ist ja erst die gesicherte Diagnose nach der Gewebeprobe. Und vom Bauch her weiß man aber vorher, dass es das ist. Genau.
Okay. Also ich kann mir vorstellen, dass in so einem Moment ganz, ganz viel auf einen einprasselt und dass dir da auch ganz, ganz viel durch den Kopf geschossen ist, ne? Also gerade wenn man so Mama ist, man ist Mutter, man hat noch ältere Familienangehörige und so weiter. Wie ist das mit der Hilfestellung vom Arzt? Also was muss man da, also wie reagiert der? Sagt er dir, was jetzt als nächstes passiert? Oder gibt er dir einfach nur eine Überweisung zu dem nächsten Arzt? Oder wird man da richtig erstmal aufgeklärt, was jetzt passiert oder eher nicht?
Also nach der Diagnose, die du ja noch bei dem Radiologen bekommst, musst du erst wieder einen neuen Termin bei deinem Frauenarzt machen und der schickt dich tatsächlich nur weiter. Du kriegst dann einen Termin, meistens in einem Brustkrebszentrum. Bei mir war das in Kassel im Elisabeth-Krankenhaus und sobald ich dort war, war ich aufgehoben und abgeholt. Das muss ich schon sagen. Also die waren ganz offen, die haben ganz offen kommuniziert, die haben einem ganz viele Wege aufgezeigt oder auch den Weg am Ende ja aufgezeigt und man wusste, was auf einen zukommt, sofern man das sagen kann und vorher weiß. Und tatsächlich wusste ich auch, ich gehe aus der Nummer raus und bin gesund. Und das ist ganz viel wert für einen in der Situation.
Okay, und also du sagst jetzt, du bist dann ins Krankenhaus gekommen, aber da sind immer mehrere Wochen dazwischen gewesen. Oder ist das alles sofort passiert? Oder wie muss man sich das vorstellen? Weil wir haben ja nun mal leider Fachärztemangel hier in Deutschland. Also sind da immer so 2-3 Wochen dazwischen, zwischen den einzelnen Terminen gewesen? Oder ist das alles relativ zeitnah passiert?
Ganz unterschiedlich. Also den Termin in der Radiologie, hatte ich ja eben schon gesagt, habe ich nach 14 Tagen gekriegt und den nächsten Termin beim Frauenarzt dann auch ganz schnell. Also sobald der den Arztbrief hatte, hatte ich auch die Überweisung für die fürs Elisabeth-Krankenhaus und da habe ich angerufen und hatte 2 Tage später einen Termin. Das ging ratzfatz, das ging richtig, richtig schnell. Ich habe da einen super Arzt erwischt, der versucht hat, mich über eine Studie noch zu einem MRT zu kriegen, weil ein MRT eigentlich keine Regelbehandlung ist oder Regeldiagnostik ist in dem Fall. Über eine Studie bin ich damit reingerutscht. Also schlussendlich kann ich sagen, ich habe im August den Tumor getastet, hatte Anfang September den ersten Termin beim Frauenarzt und bin am 10. Oktober schon operiert worden. Also das ging schnell.
Okay. Also ich kann mich nur daran erinnern, ich war mal beim Frauenarzt und da wird ja dieser Pap-Abstrich, glaube ich, gemacht, ne? Und da hatte ich eine Ärztin, die leider nicht so gut Deutsch sprechen konnte und hat mir in ihrem gebrochenen Deutsch quasi erklärt, dass dieser Pap-Abstrich ganz schrecklich wäre und Krebs und so weiter. Und die hat mich dann nach Hause geschickt mit den Worten, so jetzt gehen Sie mal nach Hause und wir informieren Sie dann, wenn es etwas Schlimmes ist. So und dann bist du zu Hause und denkst so 2 Wochen lang drüber nach, was ist da jetzt? Und kein Mensch ruft dich an. Und nach 2 Wochen habe ich dann angerufen und ja, wir hätten Sie doch angerufen, was ist, ist alles in Ordnung. Und dann dachte ich mir so, die hat das zu mir gesagt, dass das Krebs ist, also in ihrem gebrochenen Deutsch und nach 2 Wochen kommt raus, nee, es ist nichts. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass diese Wartezeit auch irgendwas psychisch mit einem macht. Ne? Wenn ich so 2-3 Wochen, vielleicht auch Monate auf einen neuen Termin warten muss. Wie war das bei dir? Also was macht das Ganze psychisch mit einem? Wird man da auch irgendwie abgeholt oder betreut oder geht es erstmal dann in der ersten Phase primär nur um die reine Krebstherapie?
Also die Wartezeit ist tatsächlich die schlimmste Zeit. Die Zeit, bis man weiß, was es ist, welche Art von Krebs es ist und wie es behandelt wird. Es war dann tatsächlich so, dass ich quasi einen Fahrplan bekommen habe. Wir machen jetzt das, dann das, dann das, dann das und danach bist du gesund. Das ist dann ungefähr nächstes Jahr im Mai.
Und die können das versprechen, also die versprechen dir wirklich, wenn du das und das und das gemacht hast, dann bist du dann und dann gesund.
In dem Fall war es so, aber das ist halt auch immer abhängig von der Krebsart, die man hat. Und da gibt es ja ganz viele verschiedene. Also da reagiert halt auch jeder Krebs anders. Und in meinem Fall war es halt wirklich so, dass nichts gestreut hatte, dass ich nur in Anführungszeichen diesen einen Tumor hatte, dass auch die Lymphknoten noch nicht befallen waren und dass ich auf der anderen Seite, also rechts den Krebs und links nur zwei Vorstufen vom Krebs hatte. Sodass es ganz klar war, OP und der Krebs ist raus und alles andere, was wir machen, ist Prophylaxe, damit es nicht wiederkommt. Und das war für mich total gut. Also ich bin sowieso so ein Mensch, wenn ich einen Fahrplan habe, dann komme ich aus jeder Situation irgendwie wieder raus. Wenn ich mir den nicht selber machen kann, so wie in dem Fall, dann muss man mir den an die Hand geben und das haben die aber auch wirklich gemacht. Wenn man dann die Diagnose hat, dann ist es tatsächlich so, dass einem Psycho-Onkologen an die Seite gestellt werden und dass man da auch aufgefangen wird. Und nicht nur man selber, sondern auch die Familie und vor allen Dingen die Kinder.
Okay, das heißt, ihr habt dann quasi wie eine Familientherapie gemacht oder wurde jeder einzeln therapiert oder Gespräche oder?
Nee, also ich hatte im Krankenhaus, also nach der OP dann schon Kontakt mit der Psycho-Onkologin, hatte mich mit der dann auch unterhalten. Als der Klaus und die Kinder mich besucht haben, war es dann so, dass eine von den Krankenschwestern, die auch Palliativschwester ist, Gott gelobe, ich habe sie nie gebraucht als Palliativschwester, sonst würde ich heute nicht hier sitzen, dass die sich dann auch mit den Kindern zusammengesetzt hat und mit denen gesprochen hat, aber auch so gar nicht, ich weiß gar nicht, wie man das sagen kann. Also immer alles sehr positiv, sehr, sehr einfühlsam, sehr positiv, aber gar nicht so auf Therapieschiene, würde ich jetzt sagen, sondern einfach nur, wir sind hier für euch da und wir passen auf eure Mama auf. Das war schon richtig gut. Langfristig oder längerfristig in psychologischer Behandlung waren tatsächlich nur unser Kleiner und ich.
Okay, und das bei dir jetzt, also gehen wir mal nur auf dich jetzt ein. War das auch alles eher positiv oder haben die auch mit dir gesprochen darüber, was passiert, wenn? Also ging es da auch irgendwie um negative Sachen, also dass sie versucht haben, darüber zu sprechen, wenn es jetzt nicht so abläuft wie geplant? Oder war das auch wieder wirklich so ein positives Aufbäumen, Aufbauschen, um dich einfach auch positiv auf deinen Weg zu schicken?
Also sie waren ganz klar in der Diagnose, die ja schlicht und ergreifend ein hormonell bedingter Brustkrebs der aggressivsten Form war. Dementsprechend ist ja dann die Behandlung abgestimmt worden. Und man wird über sämtliche Nebenwirkungen aufgeklärt, kriegt aber auch gleich das Mittelchen gegen die Nebenwirkungen mit an die Hand und wird die ganze Zeit über sowohl von den Ärzten als auch von den Chemoschwestern, von den Krankenschwestern, von dem Psycho-Onkologen extrem positiv begleitet. Also sehr einfühlsam, immer mit einem Lächeln, immer mit einem flotten Spruch auf den Lippen. Das war schon angenehm, ist vielleicht das falsche Wort, aber das war schon sehr angenehm.
Also wir wollen ja jetzt nichts beschönigen. Das ist ja, ne, also Krebs ist ja nichts, was jetzt irgendwie schön und toll ist, ne? Aber es geht, glaube ich, wirklich darum, wie man mental eingestellt ist. Ne? Also wenn ich das alles selber, mich selber noch runterziehe, dann wird es wahrscheinlich auch richtig noch beschissener werden, oder? Mhm. Also ich glaube, du brauchst eine positive Einstellung, die dir die Ärzte und die Psychologen dann vielleicht auch einfach mitgeben. Oder wie siehst du das?
Die brauchst du auf jeden Fall. Also ich habe ja eben schon gesagt, mit Plan bin ich da ganz gut durchgekommen. Ich hatte meinen Plan, ich hatte meine klare Struktur den Tag über und habe mich damit über Wasser gehalten und habe für mich selber irgendwann feststellen dürfen müssen, nämlich bei der dritten Chemo, dass es mit, ich habe da keine Lust drauf, ich will das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, nur noch viel, viel schlimmer wird. Mhm. Das war die schlimmste Chemo von allen, fast. Also körperlich die schlimmste Chemo von allen. Da ging es mir richtig schlecht. Das war auch, aber wie gesagt, nur die eine. Genau, die anderen waren auszuhalten. Wir haben immer gesagt, das ist auszuhalten.
Ja. Ja. Und man sagt ja auch, wenn Leute jetzt zum Beispiel Depressionen haben oder so, dann sollen sie rausgehen in den Wald und sollen spazieren gehen, weil das gut ist für die Stimmung und so. Und ich habe gelesen, dass das für Krebspatienten auch empfohlen wird. Also rausgehen, spazieren gehen und so. Hast du das auch gemacht und weißt du, warum man das empfiehlt?
Es hat tatsächlich zu meinem Tagesablauf gehört, ja. Ich bin ja jemand, der immer viel unterwegs ist und der viel mit Freunden zusammen ist und der viel rausgeht und arbeitet total gerne und brauche Menschen um mich rum. Und es war für mich ganz, ganz schlimm, dass ich wusste, ich kann in der Zeit nicht arbeiten. Ich bin krank, ich kann nicht arbeiten, war für mich das Schlimmste. Und ich bin jemand, der nicht damit umgehen kann, nur zu Hause zu sitzen und zu warten, dass der Tag rumgeht und am allerbesten noch sich in seinem Selbstmitleid zu suhlen. Also habe ich für mich Wege gesucht, da rauszukommen, habe tatsächlich jeden Morgen meinen Spaziergang gemacht mit einer Freundin zusammen. Die hat mich immer abgeholt. Und klar war der um die Chemo rum oder nach der Chemo immer sehr, sehr kurz, wurde dann aber bis zur nächsten Chemo wieder immer größer, sodass ich dann auch meine Wege durch den Wald geschafft habe. Und frische Luft tut gut. Man verstoffwechselt das, was da an nicht so guten Dingen im Körper ist, viel besser. Und der Wald tut mir grundsätzlich gut. Von daher war das wahrscheinlich für mich der richtige Weg.
Ja.
Ja.
Wir hatten in irgendeinem Podcast drüber gesprochen, dass manche Leute Bäume umarmen. Hast du das auch ausprobiert?
Später erst. Während der Zeit nicht.
Ist ja nicht schlimm, aber du hast es ausprobiert. Und hast du da irgendeine Wirkung gespürt? Irgendwie irgendwas? Also viele sagen ja, man fühlt sich dann so verbunden mit der Erde und so.
Geerdet?
Geerdet.
in dem Fall, wo ich es probiert habe, war das tatsächlich eine Situation, wo ich mit mir und allem drumherum völlig überfordert war. Und dann bin ich auch gar nicht in den Wald gelaufen, sondern mitten in den Wald gefahren. Habe mich hingestellt, habe einen Baum umarmt und in dem Moment ist tatsächlich alles von mir abgefallen. Es sind aber auch alle Dämme gebrochen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, das hilft.
Okay. Also ich habe es noch nie probiert, tatsächlich. Ich glaube, die Mona auch nicht. Ich fand das jetzt nur ganz interessant, weil das gehört ja irgendwo so dazu, ne? Und man sagt ja auch, der Wald gibt einem nochmal ein Stück weit mehr, als wie wenn du irgendwo auf dem freien Feld spazieren gehst und so. Ich finde ihn manchmal wunderschön, ich finde ihn aber auch manchmal ein bisschen erdrückend. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich glaube, wenn man alleine da durchgeht, kann es auch sehr erdrückend sein, aber an sich, wenn man so zu zweit durchgeht und so, kann man das besser genießen, oder?
Wenn man mit sich selbst alleine ist, ist das öfter mal erdrückend und nicht nur im Wald, glaube ich. Weil du da einfach die Möglichkeit hast, über dich nachzudenken. Und das versucht man ja gerne mal wegzuschieben. Weiß ich nicht. Für mich ist der Wald grundsätzlich ein Anker. Also, wenn es mir schlecht geht, gehe ich im Wald. Das ist tatsächlich so. Und ich versuche auch, viel Waldzeit irgendwie einzubauen.
Mhm.
Ja.
Okay, kommen wir zu einer anderen, anderen Muster. Ich sehe schon, Wald ist dein Ding, finde ich aber gut, wenn dir das hilft. Wie sieht es denn aus mit der Ernährung? Gibt es da auch irgendwelche speziellen Regeln, die man so befolgen sollte während der Chemo, nach der Chemo, wie auch immer?
Während der Chemo? Eine einzige. Ist das, was dir gut tut.
Okay. Das ist ja schon mal gut.
Das ist die einzige Regel, die es während der Chemo gibt. Also es gibt tatsächlich ganz viele Ernährungsformen, die man bei Krebspatienten anwendet. Ich weiß gar nicht, die man probieren kann, sagen wir es mal so.
Mhm.
Fängt bei Ketogen an und hört bei zuckerfrei auf. Dass Zucker nicht gesund ist, wissen wir alle. Irgendwann im Laufe der Chemo ist es aber tatsächlich so, dass man außer Grießbrei, Kartoffelbrei und Milchreis nicht mehr viel schlucken kann. Also
okay.
Geht's ohne Zucker dann auch nicht mehr. Von daher haben aber tatsächlich die Ärzte damals auch gesagt, dass das alles nicht gemacht werden soll. Also man soll keine Krebsdiät halten, sondern das essen, was einem in dem Moment gut tut und worauf man Lust hat. Und das ist es ist tatsächlich so, dass man dass der Körper einem während dieser Zeit zeigt, was er braucht und was er nicht will. Also ich habe in der Zeit zum Beispiel fast kein Fleisch gegessen, weil ich's ganz eklig fand und weil es auch ganz widerlich geschmeckt hat. aber ansonsten das, was einem gut tut. Also man kann das unterstützen, man kann die Therapie unterstützen, indem man, beziehungsweise die Therapie nicht, aber die Nebenwirkungen lindern, indem man Dinge isst und trinkt, die gut für die Schleimhäute sind. Aber ja, ansonsten das, was man will.
Okay. Es kam jetzt gerade die Woche bei RTL dieser Spendenmarathon. Und da habe ich gesehen, dass viele Krebspatienten einen anderen Geschmackssinn haben und deshalb haben einige Krankenhäuser so eine Art Saftwagen installiert. Also die fahren mit so einer Art Cocktail-Saftwagen auf die Kinderkrebsstation, wo die Kinder sich so selber ihren Saft zusammenmischen können, um die Geschmacksnerven anzuregen. Hast du das auch gehabt? Also hast du auch irgendwie einen ganz anderen Geschmackssinn gehabt?
Also auch das ist abhängig von den Medikamenten oder von dem Chemomedikament, was man kriegt. Da gibt es ja ganz viele verschiedene. Und es gibt ein Medikament oder eine Medikamentengruppe, die das tatsächlich machen, dass sich der Geschmackssinn verändert, beziehungsweise dass man schlicht und ergreifend nichts mehr schmeckt. Oder aber Dinge ganz eklig schmecken. Also Eis war zum Beispiel was, das hat nach Metall geschmeckt.
Okay.
Habe ich jetzt von einer Bekannten tatsächlich wieder gehört, die gesagt, oder deren Mann gesagt hat, wir waren Eis essen und die gibt mir ihr Eis, dabei isst die das so gerne. Und sagt, das schmeckt wie Metall. Ich habe dann nur geantwortet, ja, man meint, man lutscht an einer Laterne. Und genau so war es. Fleisch konnte ich auch nicht essen, weil es ganz, ganz eklig geschmeckt hat, habe ich ja eben schon gesagt. Es war ganz unterschiedlich. Normale Milch ging dann irgendwann nicht mehr. Die hat dann auch nicht mehr, also wirklich nicht mehr geschmeckt. Und zum Ende hin war es dann tatsächlich so, dass ich am Tisch gesessen habe und wir, also da erinnere ich mich auch echt wie gestern dran, wir hatten Kartoffel-Fenchel-Püree mit Thunfischsteak. Also wirklich was richtig Leckeres.
Das hört sich
vermeintlich
gut an, ja. Vermeintlich, okay.
Ich habe überhaupt nichts geschmeckt. Gar nichts. Null. Das verändert sich, ja.
Aber es ist wiedergekommen.
Ja, es kommt wieder.
Das,
ja. Also es ist wie während Corona, hätte ich bald gesagt. Da hatte ich das tatsächlich dann nochmal. Das ist, ja, es kommt wieder.
Okay. Also ich habe so ein paar Influencer, denen ich folge, also jetzt nicht aufgrund von dem Brustkrebsthema, aber die hat unter anderem zum Beispiel Brustkrebs. Und die hat zum Beispiel so ein Ritual, die hat sich eine ganz bestimmte Kaffeetasse ausgesucht, aus der sie nur ihren Kaffee trinkt zu Chemozeiten und so Sachen, die sie vielleicht nicht unbedingt essen würde, sich gekauft und mitgenommen zur Chemo, weil sie gesagt hat, sie möchte nicht ihre Lieblingssachen versauen quasi. Gibt es sowas auch bei dir? Also hast du irgendwas, was du nur zu diese, also oder was du damit verbindest, was du nur da gegessen und getrunken hast, oder hast du einfach alles ausprobiert und dich geärgert, wenn es nicht geschmeckt hat?
Mangopüree mit Sahne. Mangopüree mit geschlagener Sahne.
Das kannst du nicht mehr essen?
Oder das kann ich seitdem nicht mehr essen. Ich habe es in der Zeit ganz viel gegessen. Ich habe damals, womit wir wieder beim Abholen sind, einen richtig tollen Kochkurs für Krebspatienten gemacht. Mit noch 3 Mitpatientinnen, glaube ich, also so aus unserer Chemogruppe raus und jeweils mit Partner, beziehungsweise ich mit meiner besten Freundin zusammen. Und da haben wir zum Beispiel den Tipp bekommen mit dem Mango-Püree mit geschlagener Sahne, weil das einfach gut flutscht und schmeckt in dem Moment. Könnte ich heute nicht mehr essen. Also die Kombination würde gar nicht mehr gehen. Ich mag immer noch Mango, ich mag auch immer noch Sahne, aber nicht in Kombination. Was auch gar nicht mehr geht oder ganz lange gar nicht mehr ging, mittlerweile zum Glück wieder geht, ist Aperol Spritz. Auch das erzählen ganz viele von uns. Weil dieses eine Chemomedikament, oh Gott, was für ein Wort, dieses eine Chemomedikament tatsächlich genauso aussieht wie Aperol Spritz und einem auch von den Schwestern als Aperolchen verkauft wird. Deswegen sage ich, das ist immer ganz witzig gewesen. Die waren schon ganz lieb, ja.
Aber es ist ja total interessant. Gab es das in der Klinik oder gibt es das hier bei uns, so einen Kochkurs?
Den gab es in Kassel. Und den hat ein Koch tatsächlich in seinem Restaurant gemacht. Der hat Mittagstisch sonst nur und bietet ganz viele Kochkurse an. Und eben auch die für Krebspatienten. Da gibt es also wenn man da in der richtigen Klinik ist, dann gibt es da ganz, 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 ganz viele Kurse. Also von Schmink-Kosmetikkursen über Kochkurse bis hin zu Yoga und Sport für Krebspatienten gibt es da ganz viel.
Okay, also da wird man schon gut abgeholt.
Total.
Und kann da viel für sich selber auch mitnehmen.
Ja, und halt auch immer mit Gleichgesinnten oder mit Gleichgestellten in dem Fall. Und das ist total wichtig in dem Moment, weil man sich mit denen einfach ganz anders austauschen kann. Jemand, der das nicht hat oder nicht hatte, versteht das nicht.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Kommen wir mal zur Vorsorge. Es gibt ja Leute, die sagen, dass man zum Beispiel mit veganer Ernährung oder Verzicht auf bestimmte Lebensmittel oder auch zum Beispiel hier diese aluminiumfreien Deos das Risiko für Krebs deutlich senken kann. Was denkst du dazu? Also kann man wirklich vorsorgen durch solche Maßnahmen oder bringt das eher weniger? Oder was sagen die Ärzte dazu? Also reden die auch darüber, was man hätte tun können, damit es gar nicht so weit kommt? Oder was denkst du?
Also ich für mich versuche, Dinge zu vermeiden, die den Hormonhaushalt beeinflussen.
Okay. Und die wären?
Tatsächlich gibt es Kosmetik, die den Hormonhaushalt beeinflusst. Und die ist bei mir aus dem Schrank geflogen, relativ schnell. Ich bin da auf vegane Biokosmetik umgestiegen und fahre damit richtig gut. Das ist das, was ich für mich mitgenommen habe, so ganz persönlich. Kein Zucker würde bestimmt auch helfen, aber ich glaube, da bin ich der falsche Mensch für. Und ansonsten sind die Meinungen auch bei den Ärzten da sehr unterschiedlich, glaube ich. Also meine Hausärztin hat immer zu mir gesagt, ich soll das nicht machen, ich soll nicht auf irgendwas verzichten, weil mein Körper einfach alles braucht. Also das B12 aus dem Fleisch, das Eisen aus dem Fleisch und aus dem Gemüse. Und alles, was ich halt nicht über normale Nahrung zu mir nehmen würde, müsste ich ja in irgendeiner Form substituieren. Und ja, das hat meine Hausärztin immer gesagt. Deswegen esse ich tatsächlich einfach ganz normal weiter.
Okay. Und wir wissen ja alle, Vorsorge ist unwahrscheinlich wichtig und kann tatsächlich Leben retten, ne? Also je früher das erkannt wird, umso besser sind wahrscheinlich auch die Heilungschancen. Wie sieht denn für dich die perfekte Brustkrebsvorsorge aus? Also was können wir tun, damit es nicht zu spät erkannt wird? Weil ich sage jetzt mal so, nicht jede Frau ist vielleicht so darauf erpicht, unter der Dusche sich abzutasten oder regelmäßig zum Frauenarzt zu gehen oder vielleicht auch möchte nicht unbedingt die bezahlten Vorsorgeuntersuchungen machen. Also was würdest du jetzt mir als Frau raten, wenn ich sage, ich möchte was als Vorsorge tun?
Genau das, was du gerade gesagt hast. Nein. Ja, es steht und fällt mit der Selbstfürsorge, glaube ich. Also es ist ganz wichtig, dass man sich selbst abtastet. Ob unter der Dusche oder beim Eincremen, ist ja völlig egal. Aber man selbst kennt sich am besten und man selbst merkt, wenn sich irgendwas verändert und anders anfühlt. Deswegen ist es wichtig, das zu tun und auch die Brustkrebsvorsorge beim Frauenarzt in Anspruch zu nehmen. Mir persönlich wäre das reine Abtasten vom Frauenarzt zu wenig und ich würde auch das Geld für, und habe das auch, bevor ich den Krebs hatte, das Geld für den Ultraschall in die Hand nehmen, weil es mir persönlich einfach zu wenig war. Aber familiär vorbelastet, also ich wusste, es könnte irgendwann kommen, und dementsprechend vorsichtig war ich. Und auch dementsprechend vorsichtig ist meine Schwester, tatsächlich.
Wie oft gehst du zum Frauenarzt?
Zweimal im Jahr noch. Also ich gehe jetzt zur Vor- und Nachsorge zum Frauenarzt zweimal im Jahr.
Ja. Und lässt du da jedes Mal dann Ultraschall machen? Oder sollte man das jedes Mal machen oder nur einmal im Jahr? Oder?
Bei mir ist die Situation mittlerweile eine andere. Dadurch, dass ich den Krebs hatte und meine Oma Krebs hatte und meine Mutter zweimal Brustkrebs hatte, bin ich in ein intensiviertes Früherkennungsprogramm von der Uniklinik Göttingen gerutscht. Was heißt gerutscht? Ich war zum Gentest dort. Wir haben festgestellt, das ist keins der bisher bekannten Gene, aber es ist definitiv ein familiär bedingter Krebs. Also bin ich in diesem intensivierten Früherkennungsprogramm und gehe einmal im Jahr nach Göttingen zur Mammographie, zum Ultraschall und zum MRT. Das ist tatsächlich echt viel.
Das stimmt, das hört sich sehr viel an.
Das ist aber auch sehr gut. Also für einen selbst ist das richtig gut und das beruhigt einen total.
Ja, das glaube ich. Also ab wann sollte man zur Mammographie gehen?
Ab 50. Aber da gibt es dann auch die Einladung. Ab 50, alle zwei Jahre, gibt es eine Einladung in den Mammographiebus.
Also ich habe die jetzt schon mal erhalten, weiß nicht warum. Ich war auch noch nicht da tatsächlich, weil ich mir das irgendwie so ein bisschen komisch vorstelle. Ja, ihr guckt gerade so. Meine Frauenärztin hat gesagt, also sie können das ruhig schon mal machen lassen. Tatsächlich schon, da war ich 35.
Ja.
Ich weiß zwar nicht, wieso, weshalb, warum, weil von meiner Oma, die Schwester, das ist ja schon sehr weitläufig, das ist diejenige, die bei uns betroffen war. Und ich weiß nicht, weißt du das, wie das ist mit dem Weitergeben? Weil bei dir war es ja direkter Grad, ne? Wenn du sagst, deine Mama und deine Oma. Aber bei mir ist es ja sehr weit weg. Vielleicht hat sie das deshalb gesagt. Ich weiß es nicht.
Weiß ich nicht. Also bei mir war es tatsächlich so, in dem Jahr, in dem ich Krebs bekommen habe, ich war übrigens 35, hat mein Frauenarzt gesagt, wir machen jetzt schon mal eine Mammographie, damit wir ein Bild von der gesunden Brust haben. Diesen Termin habe ich geschoben und geschoben, das war im Mai. Den habe ich geschoben und geschoben, weil im Sommer über hat man ja echt keine Lust, zu Ärzten zu gehen. Ja, wir haben dann kein Bild mehr von der gesunden Brust gemacht.
Ja, also ich, weil du jetzt gerade sagst 50, ich finde 50 auch ganz schön spät, oder? Weil man hört ja immer wieder, dass mehr junge Frauen jetzt auch betroffen sind, ne?
Ja, und ich glaube, dass sich das wandelt. Also ich bin ja noch völlig aus dem Raster gefallen mit meinen 35, ich war ja noch viel zu jung. Aber gefühlt würde ich auch sagen, man hört von immer mehr jungen Frauen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Empfehlungen immer noch sagen ab 50.
Okay, also können wir uns darauf einigen, dass wir es auch jüngeren Frauen eröffnen sollten, also empfehlen sollten, nicht eröffnen sollten, empfehlen sollten, dass sie frühzeitig
gehen. Ich glaube, jeder, der es hatte, würde sagen ja.
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 Puh. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich sitze hier, ich habe ganz schweißnasse Hände. Das waren jetzt sehr emotionale 30 Minuten. Und deshalb würde ich jetzt vorschlagen, wir machen jetzt hier einen Cut, wenn das für dich in Ordnung ist.
Auf jeden Fall.
Atmen einmal tief durch und dann nehmen wir für euch den zweiten Teil auf. Und ich hoffe, ihr könnt es kaum erwarten, genauso wie wir, da dann die nächste Folge von zu hören. Wenn ihr es noch nicht getan habt, denkt dran, liken wäre super. Lasst der Carola und mir hier ein kleines Herzchen da, auch wenn die Mona heute nicht dabei ist. Und genau. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt schön gesund und denkt an eure Vorsorge. Genau. Alles klar, macht's gut.
Tschüss.
Ciao.